Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 des spielenden Klassenzimmers. Am Mikrofon Daniel Bernsen. Heute schauen wir nochmal über den schulischen Tellerrand. Kein außerschulischer Lernort, aber Spiele, die vermutlich in weiterführenden Schulen kaum oder gar nicht zum Einsatz kommen, dafür aber in anderen Kontexten zum Lernen genutzt werden. Und das ist auch der gemeinsame Nenner für die heutige Sendung, Spiele als Lernmedien. Ich freue mich sehr, dass sich ein ausgewiesener Experte die Zeit nimmt, uns einen Blick in die Welt des Wargamings zu eröffnen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Jan Heinemann.
Danke für die Einladung.
Magst du dich selbst kurz vorstellen, weil du machst so viele Dinge und ich habe mir die aufgeschrieben, aber ich glaube, du kannst die viel besser erzählen, als ich das könnte.
Das kann ich gerne machen. Ich bin Jan Heinemann, ich bin studierter Historiker und Politikwissenschaftler, ansässig in Hannover. Ich komme von den digitalen historischen Game Studies her, sozusagen, das war mein Zugang zu einer professionellen Anwendung von Spielen und ja, bin im Grunde mittlerweile seit ungefähr 5 Jahren international in der professionellen Wargaming Community vernetzt und in diversen verschiedenen Netzwerken und Organisationen involviert und arbeite zurzeit selbstständig als Spielleiter, Designer und Berater in dem Bereich.
Und da hast du jetzt schon ganz viele Themen aufgemacht. Ich fange mal mit dem Persönlichen an. Wie bist du zum Wargaming gekommen? Nein, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn das eigentlich, Wargaming, für alle, die davon noch nie gehört haben?
Ja, also im professionellen Bereich, es gibt, ich sag mal, eine endlose Debatte darum, was jetzt ein Wargame sei und was nicht. Ich glaube, der Minimalkonsens, wenn wir jetzt von der professionellen Seite herkommen, ist, dass es ein Mehrspielerspiel ist, in dem die Spielenden Entscheidungen treffen müssen und mit den Konsequenzen dieser Entscheidung konfrontiert werden und umgehen müssen. Es ist aber ganz wichtig eben, dass es menschliche Gegenspieler sind. Wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ja der große Hype, irgendwie KI in Anführungszeichen, wird auch trainiert als rotes Team, also als Gegenseite, das müsste man im engeren Sinne eigentlich ausschließen, weil es beim Wargaming um kritisches Denken, um die Fähigkeit geht, zu reflektieren, kreativ mit Situationen umzugehen. Genau, und wenn wir das jetzt sozusagen noch weiter runterbrechen, natürlich hat es im professionellen Kontext, da kommen wir ja vielleicht gleich auch noch dazu, seinen Ursprung gefunden historisch. Aber wenn wir es jetzt runterbrechen, können wir sicherlich auch einen großen Teil des kommerziellen Brettspielbereichs, des Hobbybereichs mit einfassen. Und zwar solche Spiele beschreiben sich selbst als Wargames oder werden als solche beschrieben, die in der Regel irgendwie stark konfliktfokussiert sind, oftmals mit einem historischen Szenario, aber natürlich auch irgendwie in den Fantasy- und Sci-Fi-Bereich rein.
Habe ich das richtig rausgehört? Du hast gerade Wargaming beschrieben, hast aber tatsächlich das Wort Krieg gar nicht benutzt, sondern hast von Konflikt geredet, was ja ganz unterschiedlich gesettelt sein kann, und von kritischem Denken. Das heißt also, Wargaming heißt thematisch nicht immer unbedingt ein Spiel, das Krieg zum Inhalt hat oder Kampfhandlungen.
Genau, das ist korrekt. Es kommt historisch vom preußischen Kriegsspiel her und Wargaming oder Wargame ist dann eben eine Analogübersetzung von Kriegsspiel. Wobei historisch tatsächlich auch international der Begriff Kriegsspiel lange benutzt wird. Und es diversifiziert sich dann zum 20. Jahrhundert hin eigentlich ganz, ganz stark, auch schon in der militärischen Anwendung. Aber dann, das ist ganz spannend auch, wenn man sich das anschaut, in der Weimarer Republik zum Beispiel wurde Wargaming bzw. Kriegsspiel in sozialpolitischen, diplomatischen, wirtschaftlichen Kontexten von der Regierung genutzt, also von der Weimarer Republik. Und das ging natürlich dann aus uns bekannten Gründen noch relativ schnell wieder verloren, wurde dann rein militärisch benutzt. Aber wenn wir uns so die Entwicklung anschauen, in der jüngeren Vergangenheit können wir sagen, dass so in den letzten 30, 40 Jahren es eine ganz starke Entwicklung gibt, eben so konfliktbasierte Spiele auch im kommerziellen Bereich, aber auch wieder verstärkt im professionellen Bereich zu nutzen. Und das kann dann vom militärisch, klassisch-militärischen bis hin zu sozialen Themen, politischen Themen. Das kann Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit, alles Mögliche sein, was man sich irgendwie anschauen möchte.
Und du hast gerade schon gesagt, dass du, oder dass man, wenn man das weiterfassen würde, einen Teil, sagen wir mal, von den kommerziellen Brettspielen damit runterfassen könnte, so wie du das gerade beschrieben hast, habe ich spontan gedacht, das klingt für mich, gerade wenn es um soziale Fragen, wirtschaftliche Fragen geht, auch nach Planspiel. Gibt es da eine Schnittmenge oder kann man das ganz gut voneinander abgrenzen?
Da gibt es eine ganz große Schnittmenge. Ich würde sagen, Planspiele sind Teil von Wargames. Sie werden immer so als separater Typus verstanden, glaube ich, auch insbesondere in der Anwendung, in der politischen Bildung. Die kommen aber im Grunde genau aus derselben Tradition her und der Begriff des Planspiels taucht auch das erste Mal historisch im Kontext auf, dass man sich überlegt, naja, Kriegsspiel klingt irgendwie irreführend oder problematisch. Also schon Anfang des 20. Jahrhunderts macht man sich diese Gedanken und kommt dann zu der Idee, ja, dann nennen wir es Planspiel, was im Grunde nichts anderes bedeutet. Wir schieben immer noch unsere Einheiten auf Plänen, also topografischen Karten durch die Gegend. Das heutige Planspiel hat natürlich eine ganz andere Bedeutung. Da geht es eher um Rollenspiel-Szenarien eigentlich.
Aber ist dann Wargaming nicht ein irreführender Begriff? Also du vertrittst ihn, glaube ich, sehr offensiv und versuchst ihn, glaube ich, auch positiv zu besetzen. Aber wenn ich dir zuhöre, dann höre ich, dass es tatsächlich auch meine Vorstellung ein bisschen korrigiert. Ne? Da steckt War drin, ob man jetzt, wir können über Kriegsspiel auch nochmal reden, aber bleiben wir mal beim Englischen, weil sich das ja international, glaube ich, auch durchsetzt. Wäre es, ja, ist das hinderlich oder würdest du sagen, nee, das ist genau der richtige Begriff, weil?
Also der Begriff wird eben aufgrund der historischen Herkunft immer noch benutzt. Der ist nicht nur im deutschen Raum, im Deutschen natürlich ganz besonders problematisch besetzt, aber auch international, das natürlich immer wieder diskutiert, wie kann man denn nur Kriegsspielen und solche Sachen. Gibt es verschiedene Ansätze, das zu lösen. Also ja, nennen wir es jetzt Planspiele, weiß ich nicht, ob das inhaltlich irgendwie sehr viel hergibt, dieser Begriff. Nennen wir es Konfliktsimulationen. Was genau meint das dann wieder? Was für Konflikte geht es da eigentlich überhaupt? Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man führen könnte, aber Wargaming hat sich einfach gerade insbesondere im internationalen Bereich als Disziplin etabliert und wird daher weiter so benutzt.
Und jetzt nochmal zu meiner Ausgangsfrage. Wie war dein Weg dahin? Du hast eben bei der Kurzvorstellung gesagt, du kommst eigentlich aus dem digitalen Bereich. Ich nehme dich jetzt online wahr als jemand, der sehr viel mit analogen Spielen unterwegs ist. Ja, erzähl mal, wie ist das für dich so? Wie bist du da reingerutscht in dieses Wargaming?
Ja, also ich habe schon sehr lange, sag ich mal, komplexe historische Brettspiele gespielt. Bin dann in der Uni-Zeit, das muss so 2015, 16 rum gewesen sein, kamen ja die digitalen Game Studies in Deutschland irgendwie an, war da mit organisiert in den Netzwerken, die das eben versucht haben, als wissenschaftliche Disziplin zu etablieren und bin dann wieder zurückgeschwenkt gewissermaßen in den analogen Bereich, weil es da zu dem Zeitpunkt eigentlich fast gar keine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit gab, zumindest von der Geschichtswissenschaft aus, stellte sich dann relativ schnell heraus, naja, das ist vielleicht auch wieder ein deutsches Problem, denn wenn man sich mal umschaut, was in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, in Frankreich so passiert, dann benutzen die Wargaming als Methode, als kritische Methode im Grunde seit ja, dem 19. Jahrhundert. Ununterbrochen. Und genau, das ist sozusagen der Zugang. Und dann wollte es der Zufall so, dass die Pandemie eintrat und das einen der wenigen Vorteile vielleicht hatte, dass sehr viele Konferenzen und Netzwerke, Übungen und so weiter, Kurse online stattfanden, für die man sonst hätte in die USA oder nach Großbritannien fliegen müssen und teuer Geld bezahlen müssen. Und so konnte ich einfach an meinem Computer sitzen und mich mit Menschen vernetzen, Wissen anhäufen, Kompetenzen anhäufen, praktische Erfahrungen. Und genau, so hat sich das entwickelt. Auch parallel tatsächlich eigentlich die professionelle Schiene jetzt in Anführungszeichen und auch der Hobbybereich. Also ich bin dann relativ schnell nach der Gründung, ich glaube die Gründung war im März 2021, ich bin dann im Juni der International Kriegsspiel Society beigetreten. Das ist eben eine hauptsächlich Hobby-Online-Community von inzwischen fast 5000 Menschen, die sich mit Kriegsspiel beschäftigen, also sozusagen dem klassischen, dem ersten Wargame, und basierend darauf, also jetzt nicht strikt nur die historischen Regeln spielen würden, sondern basierend auf dem System vielmehr, dem systemischen Zugang, der da gewählt wurde, der sehr, sehr speziell ist auch, auch zum Teil sehr viel selber Systeme entwickeln, die sozusagen dieselbe Spiellogik benutzen, aber ganz andere Dinge sich anschauen. Und das reicht in dem Kontext tatsächlich auch von klassisch militärischen Dingen irgendwie im 19. Jahrhundert bis dann, weiß ich nicht, weiter zurück in die Geschichte, in die Zukunft, in den Fantasy-Bereich. Krisenszenarien zum Beispiel, auch zivile Krisenszenarien und solche Dinge. Und da haben wir, glaube ich, über die Jahre eine sehr große und stabile Community aufgebaut, die ganz vielfältig auch orientiert ist, also die auch ganz viel historische Recherche betreibt, die ganz viel Game Design betreibt und sich mit den Fragen auseinandersetzt, was bedeutet das eigentlich, wenn wir bestimmte Themen hier verarbeiten. Das ist ja auch eine Frage, die uns jetzt im weiteren Kontext historische Spiele immer häufig beschäftigt. Was können und dürfen Spiele eigentlich oder was sollen sie oder was wünschen wir uns von ihnen als HistorikerInnen zum Beispiel auch. Und das finde ich ganz großartig. Und auch in dem Kontext arbeiten wir seit einiger Zeit mit professionellen Netzwerken zusammen. Also ich mache regelmäßig zum Beispiel Spiele für das Women's Wargaming Network. Jetzt gerade am Wochenende auch wieder eins gemacht. Und das ist ja sehr, sehr spannend, was da passiert.
Was genau macht denn die Faszination für dich persönlich aus?
Es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Ich glaube, es ist einmal das Grundinteresse, was ich irgendwie als Historiker und Politikwissenschaftler mitbringe, Gesellschaft verstehen zu wollen, Menschen verstehen zu wollen, wie Menschen interagieren, wie Menschen erzählen in gewisser Weise auch. Also wie verarbeiten sie bestimmte Situationen, Informationen, was passiert, wenn das in der Gruppe passiert oder in verschiedenen Gruppenkonstellationen, unter verschiedenen Stresssituationen auch. Und dann die Auseinandersetzung natürlich auch mit historischen Szenarien, also die allermeisten Kriegsspiele oder Wargames im Hobbybereich, die ich mache, sind tatsächlich mit einem historischen Szenario. Und ja, das zu durchdringen und aber auch zu verstehen, wie man das Medium benutzen kann, um Wissen und auch Kompetenzen zu vermitteln. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und wo würdest du jetzt sagen, sind da jetzt Stärken gegenüber anderen? Also du hast jetzt von Methode gesprochen, ich spreche gern von Medium, aber ein Medium bedingt ja auch eine Methode und umgekehrt. Aber was macht für dich quasi den Vorteil oder die Vorteile des Spiels aus gegenüber anderen Formen, wo Menschen Informationen austauschen oder in anderer Form? Ja, weiß ich nicht. Was macht das Besondere tatsächlich aus, dass es gerade das Spiel ist und nicht ein Buch oder eine Konferenz?
Also erstmal würde ich sagen, jede Medienform hat ihre Vor- und Nachteile und irgendwie ihren Bereich, wo man sie effektiv einsetzen kann, und bei anderen Bereichen ist das dann nicht so. Bei Wargaming geht es ja im Wesentlichen darum, irgendwie die 4K-Kompetenzen, Kommunikation, Kreativität und so weiter und so fort, kritisches Denken, Kooperation in Szene zu setzen, sage ich mal, und das Medium durch seine Interaktivität erlaubt und gerade dann, deswegen habe ich auch sozusagen den Bezug zum analogen Medium, durch auch die haptische Interaktion erlaubt, systemische Zusammenhänge zu verstehen und somit Einblicke zu erzeugen und auch Einblicke in verschiedene Perspektiven zu erzeugen, die man mit anderen, ich sag mal, statischeren Medienformen wie Büchern zum Beispiel nicht auf die gleiche Art und Weise vermitteln kann. Muss man natürlich sagen, das Spiel funktioniert nur durch menschliche Interaktion. Das bedeutet auch, deswegen bin ich mir gerade als Historiker ja irgendwie bewusst, das ist immer mit einem Bias verbunden. Das ist immer mit Perspektivität verbunden. Das muss immer kritisch hinterfragt werden, was da gesagt, gesprochen, getan und vielleicht hinten in einem Bericht irgendwie rauskommt oder so, wenn man es denn analysieren möchte. Das gilt natürlich für andere Medienformen logischerweise auch, aber beim Spiel ganz besonders.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass gerade das analoge Spiel da einen Vorteil bietet. Ich frage mich tatsächlich, also du hast es eben, das ist ja vielfältig beschrieben, was Wargaming ist. Und eine der Beschreibungen, die du benutzt hast, war, es sind im Prinzip Konfliktsimulationen. So, und wenn ich jetzt Simulationen habe, dann habe ich ja eine Menge von Variablen, Bedingungen, die ich definiere, in denen halt gespielt wird. Und in meinem, sag mal, naiven Verständnis wäre es ja dann eigentlich viel besser, das Ganze mit digitalen Spielen umzusetzen, weil ich da durch das Digitale viel mehr Möglichkeiten habe, unterschiedlichste Bedingungen, Variablen zu berücksichtigen, die ich aufgrund der hohen Komplexität ganz krass runterbrechen muss, wenn ich das in ein analoges Spiel übersetze. Und jetzt hast du gerade gesagt, das sind durchaus militärische Felder, wo das eingesetzt wird, aber auch Krisensimulationen. Und wäre es dann nicht besser, das Ganze digital so zu simulieren und dann die Menschen interagieren zu lassen, damit ich eben noch mehr Bedingungen abbilden kann? Ist das Analoge nicht eine viel zu starke Reduktion der Komplexität, um da wirklich Erkenntnisse rausziehen zu können?
Die Frage ist immer, was genau will man damit bezwecken, mit der Methode?
Gut, meine Frage, was möchtet? Also, was, ne, du hast ja eben auch gesagt, da zieht man einen Bericht raus und analysiert den gegebenenfalls noch.
Also, genau. Je stärker man analytisch die Methode einsetzen möchte, desto größer ist die Rolle, die Modeling and Simulation heißt es, also im Grunde das, was du beschrieben hast, darin spielt. Das muss nicht zwingenderweise heißen, dass man die ganze Zeit ein Computerprogramm laufen lässt und da irgendwelche Zahlenwerte verändert und dann schaut, was daraus passiert. Das wird zum Teil so gemacht, ja. Das ist dann aber weniger ein Wargame als freiere Formate. In der Regel ist es so, dass die Modellbildung und Simulationsdatenbanken und Berechnungen benutzt werden, um sozusagen das Spiel zu informieren. Also entweder das Spieldesign oder eben Inputs zu liefern oder Feedback zu liefern für die menschliche Interaktion, die in dem Spiel stattfindet. Und ich glaube, es ist sozusagen der Vorteil oder die Besonderheit, die Wargaming als menschliche Interaktionsmethode sozusagen bringt, ist eben, dass sie viel kreativer sein kann, viel kritisch reflektierter sein kann als ein per se stringenteres Simulationsmodell. Und der allergrößte Vorteil, wenn man denn jetzt sozusagen Wargaming im analytischen Bereich zum Beispiel oder im Forschungsbereich einsetzen möchte, ist es ja, den Black Swan zu finden, also die Unknown Unknown, die Situation, mit der niemand gerechnet hat, die niemand auf dem Schirm hatte, die kommt dann nur zustande, wenn wir irgendwie ganz viele Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Perspektiven und so weiter sind, die miteinander interagieren und aufeinander reagieren. Das kann uns der Computer nicht abnehmen.
Aber heißt das, dass quasi immer Menschen dabei sind, wenn man das jetzt so analytisch nutzen will, die quasi die Spielgruppe beobachtet und deren Verhalten auswertet? Das ist also weniger das eigene Erleben ist, was dann diese Erkenntnis bringt, oder ist es beides?
Es ist beides. In der Regel hat man für analytisches Wargaming ExpertInnen zu den relevanten Bereichen in der Spielegruppe zusammengebracht. Und auch das muss man natürlich dann wieder für sozusagen die Erkenntnisse, die man daraus ableitet, kontextualisieren. Also was sind das für Menschen, was haben die für Hintergründe, was haben die für Perspektiven? Aber genau, die bringen sozusagen ihre Expertise in dieses Wargame ein. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Müssen wir noch die mal. Innenperspektive der Spielenden, beziehungsweise genau. Eine Außenperspektive von BeobachterInnen.
Ja, genau. Die ExpertInnen kommen zusammen, interagieren und bringen ihre Expertise eben in das Spiel ein, ihre verschiedenen Erfahrungen. Und da sagt man insgesamt auch, dass es sozusagen der Erkenntnisgewinn, das gilt ja auch für andere Gruppen, Kontexte, umso höher ist, je diverser sozusagen diese Gruppenzusammensetzung ist. So, und dann haben wir auf der anderen Seite, wie du beschrieben hast, BeobachterInnen, die sehr genau darauf achten, was wird in welchen Situationen gesagt, welche Ideen werden weiter diskutiert, welche werden verworfen, woran liegt das? Und das fließt dann alles in diesen Abschlussbericht mit ein, der dann irgendwie informiert sozusagen eine bestimmte Frage beantwortet oder eben in der Regel wahrscheinlich ganz viele neue Fragen aufwirft.
Du hast jetzt bei der Beschreibung dieses Kontextes den Begriff des analytischen Wargaming benutzt. Ist das gleichbedeutend mit professionellem Wargaming oder gibt es da nochmal Unterschiede? Also ist es quasi eine Unterkategorie oder ist es?
Das ist eine Unterkategorie sozusagen des professionellen Wargamings. Da muss man sagen, dass sich natürlich auch das sowohl das Educational und das Analytical, also Educational ist Bildung, Ausbildung, Analytical ist eben Versuch irgendwie die Forschungsfragen zu beantworten, dass die sich natürlich auch überlappen und dass sich natürlich ein Spiel, das entwickelt wurde, um bestimmte Kompetenzen zum Beispiel zu vermitteln, benutzen kann, beobachten kann, sozusagen wie ein Experiment und auch daraus Erkenntnisse ableiten kann. Also wenn es jetzt spezifisch darum geht, zu gucken, wie funktioniert, ich weiß nicht, in meinem Unternehmen oder in meiner Klasse eine Gruppendynamik. Was passiert, wenn ich bestimmte SchülerInnen in bestimmte Positionen setze? Und was passiert, wenn ich nach 3 Spielzügen diese Konstellation verändere? Was macht das mit den Menschen? Welche Seite kommt dann von denen zum Vorschein, die durch bestimmte andere Konstellationen vielleicht eben, sag mal in Anführungszeichen, unterdrückt wurde oder nicht so zutage trat? Also auch das kann man natürlich machen, das kann man dann auch als Lehrkraft beispielsweise irgendwie beobachten, da kann man seine Schlüsse draus ziehen. Ich benutze das auch ganz stark im Teambuilding-Bereich, in Unternehmen und so weiter. Also das sind schon Möglichkeiten. Eines der Beispiele, wo das am deutlichsten für mich zutage getreten ist, war hier in Hannover. Da war ich beim Krisenstab einer Feuerwehreinheit, die sich zum Teil mit so Blackout-Simulationen oder Situationen viel mehr beschäftigt. Also was passiert, wenn flächendeckend irgendwie das Energienetzwerk zusammenbricht, wie wir das ja in Berlin vor kurzem zum Beispiel gesehen haben. Und da haben wir eine zivile Krisensimulation durchgeführt. Und in dem Einführungsszenario, wo es erstmal darum ging, dass die Spielenden ein Grundverständnis dafür entwickeln, wie funktioniert dieses Spiel überhaupt, worauf muss ich achten, welche Dinge muss ich bewegen, hat sozusagen der Krisenstabsleiter gar nicht so sehr qua seiner Autorität, aber ich glaube einfach aufgrund der Rolle, die ihm eben zugeschrieben war, die Führung übernommen und hat Entscheidungen getroffen. Das führte dazu, dass bestimmte Mitglieder, die da am Tisch saßen, im Grunde nichts mehr gesagt haben. Wir haben immer zu der Person geguckt, okay, was sollen wir tun? Und dann haben sie das gemacht. Und dann haben wir diese Person für das schwierige, das eigentliche Szenario, was sie gespielt haben, rausgenommen aus der Gruppe und gesagt, so, du setzt dich jetzt mal dahin, du beobachtest das jetzt mal. Und die Person hat dann sehr, sehr detailliert auch aufgeschrieben, das war sehr spannend dann in der Reflexion, in der Diskussion anschließend, was das mit der Gruppe gemacht hat. Also die Leute, die vorher nur da saßen und quasi nur ausgeführt haben, das waren plötzlich die kritischen Köpfe. Die haben gesagt, ja, wir müssen dies und das organisieren, uns hier koordinieren, die Ressourcenverteilung muss so und so aussehen. Also das ist super spannend und da kann man natürlich auch sehr, sehr viel Gewinn draus schöpfen eigentlich für seine eigene Organisation, in welchem Kontext auch immer das sein mag.
Also wäre das in Berlin besser gelaufen, wenn die vorher mit dir gewargamed hätten, ja?
Möglicherweise, ich weiß es nicht.
Ja, lässt sich im Nachhinein natürlich schwer sagen, aber du hast jetzt bei der und jetzt auch schon ein konkretes Beispiel genannt, dass du tatsächlich das freiberuflich machst und du sprichst auch vom professionellen Wargaming. Kannst du dann uns nochmal einen Einblick geben, also in welchen Bereichen arbeitest du? Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Wie unterschiedlich dann auch deine Rollen dabei sind. Also ich nehme an, dass du da nicht immer quasi nur erklärst, der Klärbär bist, weil dann könntest du auch auf der Messe in Essen arbeiten, ja, sondern dass das tatsächlich auch ein bisschen komplexer ist. Du hast das gerade schon angedeutet mit das Ganze einführen, dann die Gruppendynamik beobachten. Gib uns mal einen Einblick, was bedeutet für dich als Freiberufler wirklich professionelles Wargaming? Finde ich mega spannend, dass man damit Geld verdienen kann. Also das unterstelle ich jetzt mal, weil du das in beruflichen Kontext und als Freiberufler irgendwie so kategorisiert hast. Ne?
Genau. Ja, das ist ein super weites Feld, was ich da mache. Also das reicht von, ich designe historische Brettspiele oder helfe Menschen dabei, das zu tun, also unterstütze den Entwicklungsprozess, bis hin zu, ich designe und leite vor allen Dingen Spiele in einem professionellen Kontext, also in einem, hauptsächlich in einem Bildungs- und Ausbildungskontext, wo es eben entweder um Wissensvermittlung geht, zum Beispiel historisch-politische Bildung. Ich benutze da auch Weimar beispielsweise, was eigentlich ein hochkomplexes Brettspiel, oder naja, hochkomplex ist es mechanisch gesehen nicht, aber sozusagen aus Grund der Vielfalt an Handlungsoptionen, die man hat, schwierig ist sozusagen den Einstieg zu finden. Das benutze ich in der politischen Bildung. Ich mache als Spielleiter Krisensimulationen, wie gesagt, zum Beispiel mit Feuerwehren, mit Unternehmen, mit Behörden. Und da ist es dann, es geht darum, einmal grundsätzlich einzuführen, eigentlich einen ganzen Workshop zu leiten. Also was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir das? Was bedeutet das, was wir tun? Also was können wir daraus ableiten und was nicht? Wo müssen wir immer auch kritisch bleiben und auch die Grenzen dessen sehen, was die Methode uns überhaupt ermöglicht? Und dann, naja, also erklärbar, ja, aber es geht dann schon als Spielleitung, gerade im professionellen Kontext auch darum, dass man das Spiel einerseits natürlich am Leben hält. Also es geht darum, eigentlich die Menschen, die am Tisch sitzen, zu managen. Ja, also immer wieder gibt es Situationen, wo Menschen sich vielleicht nicht auf das Szenario einlassen können oder vielleicht nicht auf das Spiel einlassen können. Dann muss man sehr behutsam versuchen, dass sie eben das Szenario bekämpfen, in Anführungszeichen, also versuchen, das Problem zu lösen und sich nicht so sehr an der Methode stoßen. Das kann man auf verschiedene Wege machen. Gleichzeitig muss man ein Narrativ erzeugen, damit die Gruppe insgesamt irgendwie in dieser synthetischen Erfahrung, also ich treffe eine Entscheidung und das, dann passiert was in der Spielrealität und das ist die Konsequenz meiner Handlung. Jetzt muss ich damit umgehen. Oh mein Gott, es hat Folgen, die ich vorher gar nicht habe kommen sehen. Und das muss man alles so ein bisschen zusammenbinden, damit es natürlich Sinn ergibt und damit auch die Immersion, auch wenn das inzwischen ja auch ein kritisch gesehener Begriff ist, aber sozusagen die Immersion im Rahmen der Übung erhalten bleibt. Und dann, wahrscheinlich das Allerwichtigste, muss man das Ganze reflektieren, also in ein Debriefing danach gehen und sagen, okay, was habt ihr eigentlich gerade erlebt? Wie geht's uns allen hier? Das ist auch natürlich, gerade wenn es um komplexere ethische Themen und was auch immer geht, auch während des Spiels eine wichtige Frage. Das kann man auch dann nicht alleine machen, da braucht man dann irgendwie Unterstützung auch dabei. Aber genau, das einzuordnen, also was hat das mit mir gemacht und wie hat auch das, wie ich mich währenddessen gefühlt habe, was ich vielleicht für Stress erlebt habe. Und dann ist ja auch nochmal die Frage, was für eine Form von Stress war das eigentlich? Wie hat das meine Entscheidung beeinflusst, auch meine Wahrnehmung dessen, was hier gerade passiert ist? Wenn ich jetzt mich gerade mal rausnehme aus der Situation, das mit ein bisschen Abstand nochmal sozusagen Revue passieren lasse, wie bewerte ich das jetzt? Und was können wir daraus als Gruppe oder ich als Person daraus ableiten? Und auch das dann nochmal zusammenzubinden, einerseits nochmal das Narrativ wieder reinzuziehen und eben sozusagen diesen kritischen Reflexionsprozess anzuleiten. Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Tätigkeit, die man als Spielleiter am Ende hat. Da geht's dann, ja, also das Spiel rückt dann sozusagen, das Spiel an sich zu leiten, ist dann nur ein kleiner Teil dessen, was man wirklich macht. Ja, und wenn es dann zum analytischen Wargaming kommt, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Schwerpunktgebiet, ich mache das schon auch. dann geht es ganz, ganz stark oftmals um Projektmanagement und um, ich würde mal fast sagen, klassische wissenschaftliche Arbeit. Also man muss sehr, sehr intensiv die Anforderungen erheben. Also was genau, warum brauchen wir jetzt ein analytisches Wargame? Was genau, welches genau ist die Frage, die hier beantwortet werden soll? Was genau ist der Rahmen, in dem das stattfinden soll? Welche Möglichkeiten haben wir? Also wo findet das statt? Also Räumlichkeiten zum Beispiel können dann eine ganz große Rolle spielen. Die kann man auch bewusst einsetzen, um Spielende zu beeinflussen. Was haben wir für Möglichkeiten, ich weiß nicht, die Temperatur in den Räumen zu verändern, die Lichtverhältnisse zu verändern, Geräuschkulisse zu erzeugen. All solche Sachen und dann eben zu organisieren, ja, wer ist denn da? Wer beobachtet das? Was genau müssen wir beobachten? Und dann diese ganzen Informationen, die dann am Ende dabei rauskommen, hinten wieder zusammenzubinden, zu einem Bericht oder was auch immer dann gefragt ist.
Ich würde gleich gerne nochmal beim Educational Wargaming nachhaken, aber eine Sache hast du eben gesagt, die ist mir besonders aufgefallen, weil sie in Schule oft anders diskutiert wird. Dann würde ich gerne nochmal deine Meinung, Perspektive drauf hören. Du hast eben gesagt, es gibt Teilnehmende, die so eine Distanz zur Methode, Spiel haben und die du dann versuchst, quasi über den Inhalt, über das Problem einzubinden. Und im schulischen Kontext wird sehr stark betont, wenn ich Spiel einsetze, dann muss das freiwillig sein. Und wird auch von vielen behauptet, naja, Schule ist Zwang, da müssen immer alle mitmachen. Deshalb kann ich das Spiel, was die Freiwilligkeit voraussetzt, nicht in Schule einsetzen. So würde ich sagen, nee, ist Quatsch, weil ich kann, also okay. Aus meiner Erfahrung raus, wenn ich Kinder, Jugendliche habe, die sagen, na, Herr Bernsen, ne, das will ich aber nicht mitspielen, sage ich, ist okay, kriegst du eine Beobachterrolle, setz dich dazu und gibst uns ein Feedback am Ende, was du gesehen hast. So, da gehe ich, so gehe ich damit um und deshalb denke ich, kann man Spiele auch gut einsetzen, auch in der Schule, ohne dass eben jeder daran teilnehmen muss. Und jetzt fand ich das aber spannend, dass du sagst, es ist, du hast es so beschrieben, deine Aufgabe als Spielleiter, die Leute wieder mit reinzuholen. Und das heißt ja eigentlich, die sollten oder müssen sogar mitmachen. Ist das für dich ein Widerspruch zu Spiel und Freiwilligkeit oder gehört das einfach in dieses professionelle Setting dann rein?
Also das ist natürlich sozusagen die Ideallösung, ne? Also wenn es mir gelingt, jemand, der eigentlich sozusagen skeptisch ist oder eben nicht den Zugang zu der Methode hat, doch durch die Interaktion und durch das Erleben einzubinden und in diese Interaktion, dann ist das ein großer Gewinn. Das funktioniert, wie du sagst, das funktioniert nicht immer. Und das hängt ganz stark davon ab, was sind das für Menschen, was ist das für eine Situation, in der ich das mache. Natürlich gibt es dann häufig auch Situationen, wo ich sagen muss, okay, das hat gerade keinen Sinn, für uns alle nicht. Also wenn es nicht funktioniert, dann nimmt sich die Person bitte zurück. Wie du sagst, übernimmt entweder eine Beobachterinnenrolle oder, keine Ahnung, setzt sich nach hinten und spielt mit dem Handy oder was auch immer, dann ist das eben so. Da haben wir dann am Ende alle mehr davon, als wenn wir uns sozusagen durch eine Person, die eben die Methode bekämpft, in Anführungszeichen, und nicht die Problemstellung, uns eigentlich die ganze Übung zerstört.
Dann lass uns mal zum Educational Wargaming kommen. Hast du da ein, zwei Beispiele, wo du jetzt erzählen kannst, wo und wie du das eingesetzt hast?
Ja, ich hatte Weimar ja schon angesprochen, der Kampf um die Demokratie.
Fände ich sehr spannend, weil hätte ich jetzt zum Beispiel in Schule, ich bin ja Geschichtslehrer, ja, ich würde Weimar nie in Schule einsetzen, weil ich brauche Ewigkeiten, bis ich das erklärt habe. Ja, dann brauche ich eine genaue Spielerkonstellation und ich habe eine Spielzeit, die sprengt alle Rahmenbedingungen, die ich in Schule irgendwie habe. Sag mal, was machst du und wie machst du das mit Weimar? Und kannst du mir das so quasi, also gib mir doch mal so macht man das, Daniel. Und dann gehe ich morgen in den Unterricht und mache auch Weimar. Finde ich super.
auch an der, ich arbeite auch mit der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg zusammen. Auch da haben wir das schon mehrmals eingesetzt, auch an Schulen eben. Aber das ging dann nur, wenn von vornherein klar war, okay, wir sitzen jetzt die nächsten 8 Stunden hier und machen nichts anderes. Und wir sind alle mit im Boot und das ist vorbereitet und vorbesprochen und wir haben Essen zwischendurch da und ich weiß nicht was alles. Genau, und wie das dann funktioniert ist, dass ich in der Regel schicke ich vorab die Regeln und ich schicke vorab kurze Erklärvideos, da gibt es ja auch ganz gute irgendwie bei YouTube, die kann man sich dann anschauen, wenn man das denn möchte. Meistens machen die allermeisten TeilnehmerInnen das dann auch. Und was wir in dem Konzept auch machen ist, dass wir die Spielkarten, also das Problem, was das Spiel ja hat, in Anführungszeichen, ist, dass es nicht wie klassische Card-Driven Games eigentlich über die Karten die Geschichte erzählt. Ja, es gibt keine Infotexte auf den Spielkarten, sondern es gibt nur einen Titel, eine historische Fotografie und dann was auch immer spielmechanisch damit passiert. Das heißt, da fehlt Wissen, das man zusätzlich nochmal einspeisen muss. Und die Lösung, die wir da bisher dazu gefunden haben, also aus meiner Erfahrung auch sehr gut funktioniert, ist, dass wir die Karten vorab aufteilen unter allen TeilnehmerInnen und die recherchieren dann einfach so einminütigen Kurzinput, 1, 2, 3 Zeilen dazu. Was ist das? Warum ist das relevant? Irgendwie für den historischen Kontext. Genau, und wenn dann diese Karte das erste Mal gespielt wird, dann kommt quasi ein Break, es wird dieser Input gegeben, alle wissen, aha, darum ist das relevant und dann geht das Spiel weiter. Und dann mache ich nach 2 Spielrunden, also es hat ja insgesamt bis zu 6 Runden, wenn man es dann schafft, die Republik zu erhalten, immer nach 2 Runden eine Reflexionspause, wo wir dann so eine halbe Stunde oder so, je nachdem, wie die Situation ist, wie die Gruppe auch damit umgeht, eine Reflexion, was ist eigentlich gerade hier die letzten 2 Runden in diesem Spiel passiert, welche Ansätze haben die verschiedenen Teams genutzt, warum ist das so, was versucht uns das Spiel vermeintlich hier über den historischen Gegenstand zu erzählen, wo unterscheidet er sich von der historischen Realität, und genau, das habe ich als sehr gewinnbringend bisher wahrgenommen, das funktioniert sehr, sehr gut. Das waren so Oberstufenklassen, mit denen ich das im Wesentlichen gemacht habe und die auch voll dabei waren. Und das sozusagen deckt sich ja auch mit verschiedenen Studien, die es eben gibt, die sagen, irgendwie das generelle Interesse an bestimmten Themen im schulischen Unterricht ist jetzt nicht so riesig groß. Aber wenn SchülerInnen die Möglichkeit haben, interaktiv damit umzugehen, selbst zu recherchieren und so weiter, dann haben sie plötzlich ein ganz großes Interesse und dann setzen sie sich auch intensiv damit auseinander. Und ja, das, meine Beobachtungen bestätigen das eigentlich, dass das so ist. Also jetzt auch bei Mal Republik die Geschichte jetzt vielleicht auch nicht das Allerspannendste, wenn man jetzt in Schulen geht und fragt, hey, welches historische Thema wollen wir heute bearbeiten? Dann sagen die SchülerInnen vielleicht nicht als erstes bei Mal Republik. Aber genau. Es funktioniert sehr gut, aber es braucht eben die Rahmenbedingungen, die müssen da sein. Ich kann nicht in 2 Unterrichtsstunden, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und da bin ich nur dabei, die Regeln zu erklären. Und das mache ich dann in diesen Workshops eigentlich, wir spielen die erste Runde vielleicht mal offen, so als Einleitung, mischen dann nochmal und fangen dann nochmal von vorne an, einfach damit alle so ein bisschen langsam Learning by Doing in das Spiel reinkommen. Das hat auch keinen Zweck, meiner Meinung nach, dass ich mich da hinstelle, eine Stunde lang erzähle, wie dieses Spiel funktioniert, sondern das machen wir einfach Step by Step. Und ich mache das so, dass ich das mit bis zu 16 Teilnehmern mache. 12 ist eigentlich besser. Designed ist es ja für 4. Aber genau, also meiner Erfahrung nach kann man locker 3 bis 4 Leute in ein Team setzen. Dann diskutieren die untereinander auch nochmal Strategien und historische Hintergründe und so weiter und das funktioniert sehr gut.
Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, ob du dann bei größeren Gruppen quasi 3 Spieler hast und die parallel spielen, aber da sagst du, das ist ganz gut, die quasi Teams zu bilden, die dann eine Rolle übernehmen.
Ja, für mehrere Tische bräuchte man auch entsprechend mehr Spielleiter in meiner Erfahrung. Das hat keinen Zweck, wenn ich da alleine bin, mehrere Tische zu bespielen, weil dann renne ich die ganze Zeit im Kreis und versuche, irgendwelche Fragen zu beantworten. Das geht nicht.
Guter Hinweis auch für die Praxis tatsächlich. Das ist in Schule ja auch so. Wenn ich als Lehrer oder Lehrerin dann Spiele anleite, kann ich mich ja auch nicht teilen. So. Zwei Nachfragen dazu. Zum einen, was denkst du oder was weißt du, sind die Wünsche, Vorstellungen der Institutionen, die dich anfragen? Also du hast gerade die Führungsakademie der Bundeswehr genannt, Gedenkstätten, Schulen. Was denkst du, wollen die von dir, wenn sie sagen, komm mal vorbei und leite uns mal Weimar an? Wir bleiben mal bei dem Beispiel.
Ja, das ist ganz unterschiedlich, ne? Also an der Führungsakademie geht es irgendwie darum, strategisches Denken zu trainieren. Da machen wir das im Kontext des der nationalen Stabsoffizierausbildung. Ich benutze aber auch andere Spiele mit denen für andere Zwecke.
Nennt euch gerne noch Beispiele. Also.
Ja, also was wir zum Beispiel benutzen, ist die zivile Krisensimulation Neustart. Das hat jetzt überhaupt gar keinen militärischen Bezug. Militär taucht da auch nicht drin auf. Obwohl ja in der Bundesrepublik sozusagen die Bundeswehr im Krisenfall zur Diensthilfe ja angefragt werden kann. Sondern da geht es darum, eben diese kritischen Kompetenzen zu trainieren, also Kreativität, Kommunikation, Koordination, zu überlegen, auch Pläne zu entwickeln. Also dann machen wir so Einführungsszenarien, dann machen wir einen Break, dann sollen die einen Krisenplan entwickeln, basierend auf dem, was sie schon erlebt haben. Und dann gehen wir in ein schweres Szenario rein, gucken, okay, was machen diese Personen jetzt eigentlich mit diesem Plan, den sie sich überlegt haben? Hält der Stand? Nutzen sie den? Verfolgen sie den? Ab wann wird der verworfen? All solche Fragen und das dann wieder in die kritische Reflexion zu nehmen. Sagen, okay, pass mal auf, warum war das eigentlich so? Was lernen wir da draus? Was heißt das auch für die einzelnen Personen? Auch wenn das in Deutschland nicht so stark ist, in den Niederlanden ist es zum Beispiel deutlich, deutlich stärker so, dass auch selbst im Militär in der individuellen Ausbildung Ziele gesetzt werden, wo die Personen sagen, okay, das ist eine Schwäche von mir, da möchte ich dran arbeiten oder das ist ein Bereich, den ich irgendwie besonders vertiefen möchte und so weiter. Und dann werden diese spezifischen Anforderungen, die jede einzelne Person sozusagen mit in die Übung nimmt, auch wieder nochmal reflektiert. Also hat jede einzelne Person sozusagen ihr, ich sag mal, Ziel in Anführungszeichen erreichen können damit oder nicht und woran lag das, was sind die Konstellationen. In anderen Anwendungskontexten, klar, also Gedenkstätten, da geht es natürlich darum, irgendwie das inhaltliche Wissen zu vermitteln, weniger darum, jetzt irgendwie Kompetenzen zu vermitteln, wobei man ja unterm Strich sagen muss, historisch-politische Bildung ist ja im Wesentlichen eigentlich Kompetenzvermittlung und nicht klassisch Wissensvermittlung, aber gerade bei so Gedenkstätten und so ist die Anforderung dann eher, okay, bitte vermittle Wissen über den historischen Gegenstand und dann womöglich noch mit Schwerpunkt so und so.
Du hast ja von dir aus jetzt Schulen genannt. Ist mein Barmen-Podcast, das spielende Klassenzimmer. Ich vermute mal, dass es nicht dein Schwerpunkt ist, aber kannst du sagen, was das jetzt anteilig ausmacht? Also hast du öfters Anfragen von Schulen oder sind das die großen Ausnahmen, weil du doch eher bei NATO, Bundeswehr, Feuerwehr und so unterwegs bist?
Ja, Schulen sind die Ausnahmen, eben wegen der Bedingungen, ne? Also da muss erstmal irgendwie Geld verfügbar sein. Klar mache ich auch irgendwie besonderen Konstellationen irgendwie Freundschaftspreise, sage ich mal, einfach weil ich von der Methode überzeugt bin. Aber das geht auch nicht immer, wenn man seine Miete bezahlen muss. Und gerade wenn man selbstständig ist, ist das ja immer ein Problem. Wenn man das nebenbei macht, ist das vielleicht anders. Genau, also es muss Geld da sein, es muss Zeit da sein. Das ist eigentlich fast vielleicht meist sogar noch das größere Problem. Also schaffe ich das ein oder zwei Tage dezidiert nur für zum Beispiel Weimar oder was auch immer man mit den SchülerInnen dann macht, frei zu machen. Was eigentlich manchmal verwunderlich ist, finde ich, weil Schulen ja schon auch Planspiele öfter mal einsetzen und die natürlich auch immer einige Stunden in Anspruch nehmen. Bei Brettspielen scheint es bisher noch nicht, also es ist meine Erfahrung, sagen die Erkenntnis noch nicht so weit durchgedrungen zu sein, dass das eh nicht gewinnbringend sein kann. Oder vielleicht hängt es auch einfach mit der zahlenmäßigen Limitierung zusammen. Das vermute ich, glaube ich, eher. In einem Planspiel kann ich ohne Probleme 30, 40 Leute unterbringen und habe dann irgendwie, weiß ich nicht, 2, 3 Spielleiter da. Mit einem Brettspiel ist es natürlich deutlich begrenzter, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen.
Ich schließe da mal an, weil was mich fasziniert an dem, was du tust, ist tatsächlich die aus meiner Sicht unterstellte und hoffentlich auch wirklich daseinende Akzeptanz von analogen Spielen zur Förderung unterschiedlichster Kompetenzen und auch tatsächlich so als Szenario-Simulation. Du hast ja ganz viele Aspekte genannt, ne? Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Teamfähigkeit und so weiter. Wenn ich höre, dass das in, und das sind ja nicht nur militärische Bereiche, ganz vielen Bereichen akzeptiert ist und auch angefragt wird, und dann sagst du, vereinzelt machen das Schulen auch, aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich gerade im Bereich der Oberstufe, Grundschule ist nochmal was anderes, aber gerade je höher du in Schule kommst, desto mehr wird Spiel eigentlich immer noch abgewertet. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass alle, die sich damit beschäftigen, und viele davon hören auch den Podcast, irgendwie in einer Nische arbeiten und auch gegen Windmühlen arbeiten, weil... Ja, da scheint es schwierig zu sein, dass das wirklich als, ich sag mal, ernsthaftes Lernmedium anerkannt wird. Und meine Frage an dich, aber das ist eine große Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, kann Schule etwas lernen oder können wir, gar nicht Schule, sondern können wir, die wir Brettspiele, analoge Spiele in Schulen bringen wollen, etwas lernen von dem, was du tust? Das heißt, warum ist das in anderen Kontexten anerkanntes Lernmedium und auch geschätztes Medium, um gewisse Dinge zu tun? Und wenn wir die Gründe kennen, können wir davon was lernen, um quasi in Schule auch anders aufzutreten? Also ich weiß auch gar nicht, ob es die Gründe sind, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Also du hast gerade selber gesagt, also Schule hat manchmal nicht die Rahmenbedingungen dafür, finanziell und zeitlich. Das schränkt es ein, aber auch sonst, das können wahrscheinlich viele bestätigen, die mit Spielen in Schule rumlaufen. Ah ja, spielt schon wieder. So, ne? Und das wird dann halt voll abgewertet. Also da steckt eine immanente Abwertung mit drin. Der spielt ja nur, da lernen die gar nicht so richtig, ne? Weil in Schule wird ja gelernt, so. Und dass das total super zusammengeht, hast du ja gerade erklärt. Und ich sehe und höre eben diese hohe Akzeptanz in anderen Bereichen, wo es tatsächlich ja auch um essentielle Dinge geht. Also ich fand dein Beispiel von der Feuerwehr in Hannover ganz packend. Ja, also da geht es ja wirklich um Krisensituationen und das wird im Spiel geübt. Da wird das Team aufeinander abgestimmt und besser koordiniert eben durch das Spiel. Und das sind Sachen, die kannst du in Schule natürlich auch total gut machen. So, und ich frage mich, also meine Frage, die ich seit 3 Jahren mit diesem Podcast mit mir rumtrage, ist halt, warum erkennen Schulen nicht das Potenzial? Und das kannst du wahrscheinlich nicht beantworten, aber vielleicht kannst du die Frage beantworten, warum es in anderen Kontexten eben diese Anerkennung findet.
Ja, muss man natürlich dazu sagen, also natürlich, das ist eine Entwicklung. Und ich glaube auch gerade in der Bundesrepublik findet die erst so seit 3, 4 Jahren statt. Also, dass zum Beispiel Behörden erkennen, wir können mit Spielen etwas erreichen. Zum Beispiel, also Krisensimulation hatte ich ja schon angesprochen. Jetzt stehe ich hier seit längerem in einem Kontakt mit auf einer Landkreisebene, mit einer IT-Abteilung in der Kommune, die Cybersicherheit trainieren wollen, weil plötzlich natürlich auch aufgrund der internationalen Lage und der hybriden Angriffe und so weiter, das irgendwie ein brisantes Thema ist, mit dem man sich mehr auseinandersetzen muss, als das vorher vielleicht der Fall ist oder der Fall war. Wir beobachten, dass aus den Ministerien Leute kommen, selbst aus dem Nachrichtendienst und so weiter, die sagen, hey, es gibt ja diese Methode, warum benutzen wir die eigentlich nicht und können sie uns nicht mal zeigen, was man damit alles machen kann? Und vielleicht können wir die benutzen, um nicht immer nur vor unserem Rechner zu sitzen oder unsere Akten zu wälzen und irgendwelche Berichte zu schreiben, die am Ende niemand liest, wo vielleicht bestimmte Perspektiven auch einfach nie drin auftauchen, weil ich die an meinem Schreibtisch nicht anfinde. Genau. Und warum diese Einrichtungen dann dieses Potenzial eher erkennen oder es eher nutzen, wahrscheinlich ist eher Nutzen die eher der Punkt, ist halt, dass sie diese Rahmenbedingungen einfach schaffen können. Also natürlich auch häufig nur eingeschränkt. Ja, also auch selbst in Unternehmen, wo man ja denken müsste, okay, die haben mehr oder weniger, also jetzt sprechen wir mal größere Unternehmen, mehr oder weniger endlos Geld und können einfach ihrer Abteilung sagen, komm, wir machen jetzt die nächste Woche über nichts anderes als Spiele zu spielen. Selbst die sind natürlich von der Gewohnheit her und wie, weiß ich nicht, Termine anstehen und der Kalender gefüllt ist und so weiter, ist es schwierig, manchmal 4 Stunden rauszuquetschen. So, das ist dann schon ganz schön, da kann man schon einiges machen, aber für bestimmte Dinge würde man sich eben auch mehr Zeit wünschen. Und ich glaube, das Problem, was öffentliche Schulen in Deutschland haben, ist, dass sie zu stringent einfach sind, dass sie sowohl in der Ausbildung zu stark auf die klassischen schulischen Strukturen schon hintrainiert werden und dann auch in der Praxis sozusagen sich Lehrkräfte gegenseitig regulieren. Das ist eben dieses, was du gesagt hast, die spielen ja nur. Ich würde aber vermuten, dass zumindest diese Erkenntnis, dass Spiele gewinnbringend eingesetzt werden können in Schule, sich weiter verbreiten wird. Also ich glaube, wenn wir jetzt uns in 5 Jahren nochmal zusammensetzen, dann wird die Situation irgendwie anders aussehen. Ja, und das ist ein Prozess, den man auch irgendwie historisch ja beobachten kann, der auch insgesamt mit diesem Brettspielboom der letzten 30 Jahre natürlich zusammenfällt und damit zusammenfällt, dass wir auch gesellschaftlich jetzt stärker wieder auch über Spiele in professionellen Bereichen sprechen. Jetzt kam ja irgendwie letzte Woche da dieser Bericht, der Podcast von der Welt raus, was auch immer man jetzt von der Welt halten mag, aber die haben mit dem German Wargaming Center zusammen mit Expertinnen eine Krisensimulation zur sicherheitspolitischen Lage an der Ostflanke gemacht und genau das dokumentiert. Da gab es ein paar Monate vorher, ich glaube ein halbes Jahr vorher, einen sehr spannenden Podcast, auch empfehlenswert, aus Großbritannien, wo ein ähnliches Szenario verhandelt wurde. Gut, die sind jetzt immer natürlich mit einem sicherheitspolitischen oder militärischen Bezug gewesen, aber ich glaube, allein, dass das stattfindet, dass das plötzlich sichtbar ist im gesellschaftlichen Diskurs, Spiele können mehr, Spiele tun mehr und das ist ja auch ein langer Diskurs, den wir auch in den digitalen Spielen irgendwie geführt haben über die letzten 10 Jahre. Ja, sind wir irgendwie alle Nerds, die im Keller sitzen oder was machen wir da eigentlich, was für Themen verhandeln wir, was macht das mit Spielenden und all diese ganzen Fragen. Das ist eine Entwicklung, die wird sich einfach fortsetzen und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wie gesagt, wenn wir uns in 5 Jahren treffen, dann sehen die Schulen vielleicht ein bisschen anders aus.
Mit Blick auf die Zukunft gerichtet und aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, ist eher zielführend, quasi die Fächerstruktur der Schulen für sowas aufzulösen, weil eben grundlegende Kompetenzen, Fähigkeiten trainiert werden und auch die Ansätze eben eigentlich fächerübergreifend sind oder eher der Weg zu sagen, naja, wir haben halt die Fächerstrukturen, die sind ziemlich stark in Deutschland in den Schulen und wir entwickeln dann eher Spiele, die Probleme aufgreifen, die dann in einem zeitlichen Rahmen auch innerhalb von einem Fach behandelt werden. Also was wäre so aus deiner Perspektive der wahrscheinlich erfolgreichere Weg, um Spiele stärker in schulische Kontexte zu bringen?
Also ad hoc würde ich sagen, dass Microgames, also sozusagen Spiele, die, weiß nicht, auf einem DIN A4 Zettel Platz finden und in 20 Minuten gespielt werden können, dass die sich als erstes oder am ehesten etablieren lassen. Ich würde mir aber wünschen, dass sozusagen in einem gewissen Rahmen, und das muss jetzt zwar auch jetzt nicht bedeuten, dass wir alle Klassen und Unterrichtsfächer jetzt irgendwie über den Haufen werfen und einfach nur noch irgendwie Spiele machen und das hilft uns dann irgendwie weiter, das auf gar keinen Fall, aber dass es zumindest punktuell die Möglichkeit gibt, bestimmte Fächer einfach mal zusammen was machen zu lassen. Ja, da gibt es ja irgendwie Fachbereiche, bei denen das auch nahe liegt, das zu tun. Und dann darüber Zeitfenster zu eröffnen, die so in den engen Strukturen bisher nicht da sind. Und dann Spiele zu benutzen, die auch mehr Raum einnehmen und auch mehr Kreativität und kritisches Denken ermöglichen, weil das dann auch immer ein Bezugspunkt ist. Also das wird mir auch häufig in meiner Erfahrung zurückgespiegelt, wenn ich mit Menschen Spiele durchführe und dann später nochmal mit denen spreche, Monate später oder so, vielleicht ein Jahr später, dann ist das immer noch für die ein Thema, ja, dieses Spiel, das wir da gespielt haben. Wissen Sie noch diese eine Sache, die wir da gemacht haben? Ja, natürlich, so. Und da verbinden sie dann viele Dinge mit und reflektieren dann auch im Nachgang immer wieder im Rückbezug darauf, was bedeutet das jetzt eigentlich für den Bereich, in dem ich arbeite, oder was bedeutet es für mich persönlich, wie hat das meine Entwicklung vielleicht auch sogar meine Perspektive auf die Welt jetzt im weitesten Sinne geprägt. Also ich glaube, das wäre schon sehr gewinnbringend für Schule, für persönliche Entwicklung und auch die Wissensvermittlung, Ausrufezeichen, im schulischen Kontext.
Damit haben wir schon einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt und deine Prognose ist, Wargaming wird in Zukunft in Deutschland noch wichtiger werden, weil es auch quasi ein bisschen rückständig ist und noch ein großes Entwicklungsfeld beinhaltet. Was siehst du noch für potenzielle Entwicklungen, was das Wargaming angeht?
Ja, was jetzt gerade ganz stark passiert, wir hatten es anfangs kurz andiskutiert, ist natürlich die Anführungszeichen KI-Frage, also automatisierte Sprachmodelle. Was werden die für einen Einfluss haben auf Spiele? Da verspricht man sich aktuell sehr viel davon und es gibt so einen Hype darum, dass es unbedingt überall integriert werden muss. Ich glaube, man macht sich nicht ausreichend Gedanken darüber, was für Probleme damit auch einhergehen und was für Vorteile, die eigentlich eben die kritische Methode Spiel mit sich bringt, damit über Bord geworfen werden. Will nicht sagen, dass es völlig unsinnig wäre, KI zu benutzen in dem Kontext, aber es muss sehr gezielt sein und sollte meiner Meinung nach nicht über Unterstützung hinausgehen. Also es darf die Versuche, die wir bisher sehen, und natürlich wird sich die Technik auch weiterentwickeln, aber was wir bisher sehen, auch im professionellen Kontext, die computergestützte Simulation mit dem Ziel, sozusagen sie als intelligente Spielpartei einzusetzen oder Spielleitung dergleichen mehr, das hat, also ja, das wird gemacht und das wird auch sehr intensiv beworben, aber das hat einfach, das kommt einfach nicht an menschliches Handeln ran und das halluziniert immer noch, also selbst die fortgeschrittenen, komplexen Modelle. Der Aufwand, das auseinanderzubrechen, zu dekonstruieren, zu gucken, was ist jetzt eigentlich, stimmt davon wirklich, ist viel zu groß und wird dann meistens auch übergangen und nicht in ausreichendem Maße irgendwie betrieben. Das ist eine Sache, mit der wir uns, glaube ich, ja wahrscheinlich auch so in den nächsten 5 Jahren beschäftigen müssen und Lösungen dafür finden müssen, wie wir damit umgehen, was für Grenzen es einfach auch gibt. Was natürlich spannend sein könnte, wäre, das betrifft aber dann, glaube ich, eher digitale Spiele oder analoge Spiele, die eine digitale Komponente haben, dass KI uns möglicherweise ja auch erlaubt, das Spiel an sich im Spielverlauf zu verändern. Das haben wir jetzt bisher noch nicht so richtig in der realen Umsetzung gesehen, aber da gibt es schon einige Überlegungen dazu. Das wäre sicherlich auch eine Frage, inwieweit man davon Inspiration übernehmen könnte, um sie in analogen Simulationen oder Spielen eben zu implementieren. Weil die ja doch, also je nachdem wie frei natürlich die das System ist, das man da benutzt, aber gerade in stringenten, rigiden Systemen, das ja eigentlich fast unmöglich ist bisher. So eine kleine Zwischenlösung, die man hat, ist natürlich der Card-driven Ansatz, also die Regel, die auf der Karte steht, überschreibt die generelle Spielregel beispielsweise. Solche Ansätze weiter zu vertiefen, das wird, glaube ich, passieren, einfach weil es auch mehr Spannung ins Spiel bringt. Und das wäre dann, spricht dann sozusagen diesen Unterstützungsaspekt von Simulation und vielleicht auch KI, die mir dabei hilft, die Simulationsdaten zu verarbeiten. Diese Daten stärker einzubinden in Game Design. Es gibt zum Beispiel ein Spiel zum taktisches Level ist es zum Zweiten Weltkrieg. Conflict of Heroes, ganz unsäglicher Name meiner Meinung nach dafür, aber ein hochspannendes Spielsystem. Und das hat ein Solo-System, was auf einem Kartendeck basiert. Und dieses Kartendeck gibt mir bestimmte Priorisierung. Aber dieses Kartendeck und das, was die Informationen, die da drin sind, basieren wiederum auf einem hochkomplexen, computergestützten Simulationsdatenbank. Und ich glaube, das wird gerade so im historischen Spielebereich, im kommerziellen Bereich, sehr, sehr wenig betrieben. Natürlich wieder auch immer die Frage, was will man eigentlich vermitteln und wofür könnte das relevant sein? Aber ich denke, da gibt's Aspekte, für die das gewinnbringend sein könnte.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, im Zeitfenster von 5 Jahren machst du dir noch keine Angst um deinen Job, trotz KI?
Nee, mache ich auch danach nicht. Ich bin mir sicher, dass es Ansätze, oder die gibt es ja schon, aber dass auch, sag mal, bestimmte Einrichtungen, Unternehmen und so weiter sicherlich sozusagen menschliche Spielleitungen sich einsparen werden damit, aber sie werden damit eben auch all die Risiken mit einkaufen, sozusagen mit der KI-Spielleitung, die da so inhärent drin versteckt sind. Und das wird eher Gefahren mit sich bringen und negative Auswirkungen haben. Und ich glaube, sobald das mal einigermaßen klar geworden ist, die Konsequenzen dessen, dann wird relativ schnell klar sein, dass man eigentlich um menschliche Game Designer und Spielleiter nicht drumherum kommt. Und vor allem auch menschliche SpielerInnen, die interagieren miteinander, was Wargaming ja möchte.
Ja, als zentrales Element auch in Abgrenzung zu den digitalen Spielen. Eine letzte Frage, vorletzte Frage vielleicht, die mir jetzt gerade kam, als du das nochmal so sagtest. In meiner Wahrnehmung, also ich finde, du hast spannende Aspekte geworfen auf schulisches Lernen aus deiner Perspektive und aus deiner Erfahrung heraus. Und in meiner Wahrnehmung ist Wargaming und die Wargaming-Community stark getrennt von all dem, was sonst im pädagogischen Kontext läuft. Ja, also auf der einen Seite wirklich ein professionelles Wargaming, die Spiele als Methode oder Lernmedium sehr bewusst, sehr gezielt einsetzen. Und ich finde, du hast sehr überzeugend dargelegt, wo das auch einen Gewinn bringt, einen Lerngewinn bringt. Und da sehe ich auch die Brücke in Richtung Schule. Und dann gibt es dann die Pädagoginnen und Pädagogen, die auch Spiele irgendwie mitbringen, aber das sind scheinen getrennte Welten zu sein. Siehst du das auch so? Und kann man die irgendwie stärker zusammenbringen? Weil ich glaube, dass sie von ihren unterschiedlichen Perspektiven profitieren könnten, wenn sie zusammenkämen.
Das glaube ich auch, dass das so wäre. Tatsächlich, ja, ist es so, dass die Serious Gaming Community auf der einen Seite und die Wargaming Community auf der anderen Seite irgendwie in Parallelwelten existieren und sich mit eigentlich denselben Fragestellungen beschäftigen, was das Medium betrifft, und dass man da super viel Synergien und Austausch, gewinnbringenden Austausch erzeugen könnte, wenn man die mal zusammenbrächte. Das passiert in meiner Wahrnehmung nur sehr eingeschränkt im Rahmen von bestimmten Konferenzen, und es gibt auch Netzwerke, die versuchen, diese Synergien zu erzeugen. Zum Beispiel Fight Club International, da bin ich Board Member, und es kommt auch wieder aus dem militärischen Kontext, ist es entstanden, auch im Rahmen der Pandemie. Man hat sich gedacht, okay, wir können keine Übungen mehr irgendwie im Hörsaal machen, was machen wir denn jetzt? Naja, warum benutzen wir nicht Spiele und warum machen wir das nicht online und so weiter und so fort, ähnlich wie das auch bei der International Kriegsspiel Society der Fall war. Und dann relativ schnell gemerkt hat, okay, die Nachfrage ist eigentlich riesengroß und es fehlen aber Kompetenzen und bestimmte Fähigkeiten und Perspektiven, um das tatsächlich gewinnbringend zu machen, also um nicht einfach nur Computerspiele in Anführungszeichen zu spielen, sondern eben noch darüber hinaus zu gehen. Und dann ist ganz spezifisch der Ansatz zu sagen, okay, wir haben eine sogenannte Joint Community of Practice and Interest, also wir haben Leute aus verschiedenen Fachbereichen und Hintergründen, also zum Beispiel Militär, zum Beispiel zivile Behörden, Schulen, Serious Gaming Bereich, Game Designer, was auch immer, Klimaforscher, you name it, bringen die alle zusammen und bringen dann aber auch noch zusammen oder dazu Leute, die spielen. Weil Leute, die regelmäßig spielen, auch wieder ein sehr spezifisches Qualifikationsset mitbringen, das die anderen gar nicht haben. Weil sie nicht die Kapazitäten und die Zeit haben, weiß nicht, die ganze Zeit nebenbei stundenlang Spiele zu spielen. Und das erschafft eine Community, die sich sehr, sehr stark gegenseitig befruchtet, die sehr diverse Diskussionen führt und es auch ermöglicht, verschiedenste Übungen und Spiele durchzuführen, die gar nicht möglich wären, wenn nur dieser eine kleine Bereich das versuchen würde. Das wäre der Aufwand, der da betrieben werden müsste, wäre riesig. Und so kann man einfach voneinander, miteinander lernen.
Spannend, dass du den Fight Club gerade als Beispiel nennst. Den habe ich mir vor einer Weile und jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal angeguckt. Ich muss sagen, ich habe das tatsächlich gar nicht so verstanden, dass es so eine quasi bereichsübergreifende Community ist. Und auch da persönlicher Eindruck mit dem Namen und dem Symbol. Habe ich auch gedacht, bin ich jetzt da richtig? Was sind das für Menschen? Also ne, dich kannte ich jetzt bisher nur über Online-Kontakte und ein bisschen verfolgt, was du machst. Insofern dachte ich, das kann nicht völlig verkehrt sein. Aber fand das vom Auftreten her für mich persönlich nicht dazu geeignet, mich da einzuladen. Ich dachte, nee, das ist irgendwie, da passe ich nicht rein, so war mein Gedanke. Ja. Ne? So.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Aber es ist schon so angelegt, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, da kann jeder sich das selber nochmal angucken und ausdrücklich nochmal der Hinweis, das ist wirklich eine offene Community, die ganz viele unterschiedliche, diverse Menschen zusammenbringen will und auch deren unterschiedliche Perspektiven sucht.
Genau, absolut. Ja.
Jan, mit Blick auf das ganze Gespräch jetzt, du hast ja bestimmt auch Gedanken gemacht vorneweg, wir haben einen relativ großen Horizont abgegrast. Was wir jetzt nicht vertieft haben, war jetzt zum Beispiel die Geschichte des Kriegsspiels. Kommen wir vielleicht irgendwann nochmal drauf zurück, weil das dann vielleicht auch noch ein eigenes Thema ist, wie das entstanden ist und das ja mehrfach angedeutet. In Deutschland gibt es da Brüche, in den USA mehr die Kontinuität der Nutzung und dann eben auch ein verspäteter Einsatz. Ne? Du hast gerade besonders in den letzten 3-4 Jahren entsteht das erst wieder in Deutschland, was es woanders schon länger gibt und dafür gibt es ja auch gute Gründe. Aber gibt es noch Dinge, die du, sagen wir mal, mitgebracht hast ins Gespräch, die wir noch nicht angesprochen haben, die dir noch wichtig wären, die einzubringen, zum Beispiel in Bezug auf Wargaming, Lernen, eventuell auch Schule?
Ja, ich glaube, die Kernbotschaft, die ich immer gerne vermitteln möchte und das auch wieder jetzt aus dem Mischmasch an Perspektiven, die ich sozusagen in mir selbst vereine, ist, dass man sich von dem Begriff des Wargamings und zum Teil auch, du hast es jetzt schon angesprochen, die Aufmachung und der Habitus, der irgendwie da drum geschaffen ist, nicht abschrecken lassen sollte, sondern offen und mit einer kritischen Perspektive an Spiele, sei es jetzt im Hobbybereich oder im professionellen Bereich, mal sich einfach heranwagen sollte und sie nicht als, weil sie ja nun mal häufig, also gerade auch im Hobbybereich ja häufig irgendwie mit einem militärischen, historischen Thema daherkommen, sie nicht so stark mit diesem militärischen Bezug zu verstehen. Also das muss man natürlich immer und das muss man auch kritisch hinterfragen, was für Bilder da auch irgendwie bedient werden und all diese ganzen Sachen. Aber es mal als Lernexperiment zu verstehen und zu schauen, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein und was gibt es da für verschiedene Formate? Was erlebe ich, wenn ich diese Spiele spiele? Die Bandbreite dessen, was ja unter diesem Begriff auch fällt, ist ja einfach so gigantisch. Das ist vielleicht im Gespräch ja auch so ein bisschen immer mal wieder durchgeschieden, dass es einfach super schwer ist, genau zu beschreiben, was ist denn das jetzt eigentlich? Also wir haben jetzt irgendwie über einen methodischen Ansatz gesprochen, was das jetzt inhaltlich bedeutet, ja gar nicht so sehr. Also was bedeutet das denn spielmechanisch? Was bedeutet das, welchen konkreten Gegenstand ich da wie abbilde, was für Agency ich in dem Kontext habe und all diese ganzen Fragen. Und sich da einfach mal so ein Blumenstrauß zusammenzupicken aus verschiedenen Spielen und Bereichen und Themen, um mal zu gucken, was für ein Potenzial dahinter steckt.
Kannst du da vielleicht für jemanden, der sich da Also der gesagt hat, das klingt jetzt spannend, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hast du einen Tipp, wo man anfangen könnte?
Oh. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch Vereine und so weiter. Jetzt in Deutschland auch wieder nicht so etabliert, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Da kann man mal schauen, ob es irgendwie lokal bei einem vor Ort Möglichkeiten gibt. Und auch da, das ist ja auch wieder ein super breites Feld. Also in Hannover zum Beispiel gibt es irgendwie Tabletop-Wargaming-Clubs, die machen dann aber hauptsächlich irgendwie so Fantasy-Sachen. Dann gibt es hier Brettspielvereine, die sich in Kulturzentren und so weiter treffen und einfach Gesellschaftsspiele und all solche Sachen spielen. Es gibt zentral zweimal im Monat an der Uni einen großen Spieleabend, wo auch komplexere, zum Teil auch historische Spiele und so weiter gespielt werden. Das sind gute Möglichkeiten, einfach mal zu gucken, was so existiert. Wenn es dann spezifischer um Wargaming geht, habe ich eigentlich keine so richtig gute Antwort auf die Frage, weil es da einfach meiner Meinung nach keine richtige Community. Also natürlich gibt es diverse Communities, die sind aber in der Regel versteckt und dann auch immer sehr spezifisch auf eine bestimmte Form von Wargaming bezogen. Also es ist schwierig, sich da einen Überblick zu verschaffen, wenn man sich an die wendet.
Aber hast du vielleicht so analoge Spiele, 1, 2, 3, die... Ich weiß, dass es eine schwierige Frage ist, aber die genau das, was du gesagt hast, diese Vielfalt halt abbilden und die vielleicht für den Einstieg ganz gut geeignet sind, also nicht so eine hohe Hürde haben wie zum Beispiel Weimar, wobei Weimar im Vergleich zu vielen anderen Dingen jetzt, also ne, im Verhältnis, also Weimar ist schwierig für jemanden, der nicht spielt, aber für jemanden, der professionelles Wargaming macht, ist Weimar ein relativ überschaubares Ding. Und trotzdem könntest du, um einfach mal so die Bandbreite aufzuzeigen, Beispiele nennen, konkrete Spiele, die man sich vielleicht mal anschauen könnte. Und wenn es ein Playthrough oder ein Let's Play oder sowas im Netz ist, ohne das selber zu spielen, dass man einfach eine Idee davon bekommt, was für eine Bandbreite dahinter steckt.
Ja, was ich immer ganz gerne auch tatsächlich auch benutze, zum Teil in Workshops, ist Pax Pamir. Sehr bekanntes, beliebtes Brettspiel auch, sehr dynamisches Spiel, kartenbasiert, auch mit einer sehr spannenden historischen Perspektive übrigens. Ja, mal nicht sozusagen aus der imperialen Perspektive, sondern aus der lokalen Perspektive, die dann irgendwie versucht, miteinander zu ringen und die imperialen Mächte zum eigenen Vorteil zu nutzen. Emission, Daylight heißt es, glaube ich, in der englischen Version. Ein Spiel, wo es auch kartenbasiert darum geht, den Klimawandel aufzuhalten. Ja, das kooperativ kann man das auch nur bewältigen. Das wird man sehr schnell feststellen. Jetzt überlege ich gerade ein klassischeres Brettspiel, wo Karten, also das Karten sozusagen im Wargaming-Bereich eine Rolle spielen, ist ja auch erst ein relativ junges Phänomen. Hätte fast jetzt Command & Colors oder sowas gesagt, aber auch da spielen Karten natürlich wieder eine Rolle. Ich bin sehr gespannt, das kann ich jetzt tatsächlich inhaltlich noch nicht bewerten. Ich habe Der bestellt, das sollte, glaube ich, morgen kommen. Da geht es um den auf einer strategischen Ebene um den Ersten Weltkrieg, sehr abstrahiert. Und was aber aus meiner Sicht von allem, was ich bisher Videos und Bilder und Berichte so gelesen und gesehen habe, stark um Ressourcenverteilung und Forschung und solche Fragen auch geht. Also gar nicht primär um die militärische Auseinandersetzung, operativ, taktisch oder wie auch immer, sondern das Gesamtbild. Das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz. Ansonsten kann ich Spiele von Holland-Spiele häufig empfehlen, die basierend darauf, wie dieser Verlag operiert als Print on Demand, bedeutet natürlich auch, dass es für uns in Deutschland etwas schwieriger ist, an diese Spiele vielleicht anzukommen oder etwas teurer. Aber die Möglichkeit hat, sehr innovative, ungewöhnliche Ansätze zu verfolgen, ungewöhnliche Themen auch zu verhandeln. Da sind zum Teil irgendwie Spiele dabei, die haben gar keine Regeln. Ja, das fand ich auch sehr faszinierend. Es gibt Spielkomponenten, da sind bestimmte Symbole drauf und dann muss man als Spielender sich selbst Spielregeln herleiten. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Und da gibt es aber auch viele spannende Spiele zu zum Teil sehr schwierigen historischen Fragestellungen auch. Ja, also This Guilty Land, da geht es um die politischen Diskussionen und das Ringen vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Also Frage nach Rechten der Bundesstaaten und eben der Sklaverei und so weiter. Und was bedeutet das eigentlich, wenn man versucht, in solchen Fragestellungen Kompromisse zu finden? Für wen ist das eigentlich ein Vorteil am Ende, so ein Kompromiss? All solche Sachen. Genau.
Ja, vielen Dank, Jan. Ein schöner Blumenstrauß nochmal und schöne Hinweise, dass du E-Mission darunter gezählt hast. Da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, das mit Wargaming in Verbindung zu bringen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ja, das dazu zu ordnen. Und das ist eine Möglichkeit, mal eine Idee davon zu bekommen, wenn man solche Spiele noch nicht gespielt hat, was eben alles dahinter steckt und was eben auch nicht zwingend militärisch ist. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Vielen Dank für deine Zeit, den Einblick in deine Arbeit. Alle Spiele, die genannt werden oder wurden, die Initiativen, die du genannt hast, kommen unten in die Shownotes rein, dass alle nochmal nachlesen können. Und du bist im Netz so aktiv, dann kann man dich auch kontaktieren und finden. Ich hoffe, dass mir auch nochmal einen Weg ebnet. Ich fand die Idee mit den Mikrospielen in der Schule super. Mal gucken, ob wir da vielleicht was machen können, weil ich glaube, da hast du auch einen guten Punkt gemacht. Das verlangt nicht die Veränderung von Strukturen und damit ist es erstmal einfacher als Einsatz. Ja, großes Dankeschön und hoffentlich auf bald. Mach's gut.
Ich danke dir, hat mich sehr gefreut. Tschüss.